Die kleine Seelsorgereihe mit Paul David Tripp. Dieses Büchlein trägt den Titel Eine Traumehe, der perfekte Partner. Haben Sie einen bestimmten Traum für Ihre Ehe? Wenn Sie Ihren Traum aufschreiben müssten, würden Sie dann beginnen mit Wenn nur. Wenn ich doch nur haben könnte. Wenn Gott mir nur geben würde. Und dann enden mit dem Schluss, dann wäre ich glücklich. Die meisten von uns meinen genau zu wissen, was wir zum Glücklichsein brauchen. Wir haben bestimmte Vorstellungen von dem, was Gott in unserem Leben, in unseren Ehen oder an unserem Ehepartner tun sollte. Doch manchmal überrascht uns Jesus, indem er einen anderen Plan hat. In Johannes 6 zum Beispiel finden wir eine Gruppe von Menschen, die meinen, genau zu wissen, was sie von Jesus benötigen. Aber Jesus denkt anders darüber. In dieser bekannten Geschichte macht Jesus aus dem Mittagessen eines kleinen Jungen eine Mahlzeit für 5000, von der noch Reste zum Aufsammeln übrig blieben. Die Menge ist erstaunt. Dieser Mann ist umwerfend. Alle sind in heller Aufregung und einer sagt zum anderen, das ist der Messias. Er ist gekommen. Lasst uns ihn ergreifen und zu unserem König machen. Man könnte meinen, das wäre der Höhepunkt für Jesus gewesen. War er nicht gekommen, um diesem Volk ein König zu sein? Und ist er nicht der Prophet der Propheten? Ja, aber sehen wir uns an, was Jesus tut. Er zieht sich vom Volk zurück und geht sogar fort. Die Menge sucht ihn überall und ist fest entschlossen, ihn zum König zu machen. Aber er will mit ihren Plänen nichts zu tun haben. Warum nicht? Ist das nicht das, wofür er auf die Erde kam? Wunder und Zeichen. Sehen wir uns an, was Jesus als nächstes tut. In Johannes 6, Vers 25 lesen wir, dass Jesus hinüber nach Galiläa geht und ihn die Menge dort findet. Und als sie ihn am anderen Ufer des Sees fanden, sprachen sie zu ihm, Rabbi, wann bist du hierher gekommen? Jesus antwortete ihnen und sprach, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht deshalb, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Wirkt nicht für die Speise, die vergänglich ist, sondern für die Speise, die bis ins ewige Leben bleibt, die der Sohn des Menschen euch geben wird. Denn diesen hat Gott, der Vater, bestätigt. Da sprachen sie zu ihm, Was sollen wir tun, um die Werke Gottes zu wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Da sprachen sie zu ihm, Was tust du denn für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Unsere Väter haben das Manna gegessen in der Wüste, wie geschrieben steht, Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist derjenige, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Jesus aber sprach zu ihnen, Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Aber ich habe euch gesagt, dass ihr mich nicht gesehen habt und doch glaubt. Jesus sagt diesen Leuten: Ihr habt mich gesehen, aber euch ist der eigentliche Grund entgangen, warum ich hier bin. Johannes macht es uns verständlich, um was es Jesus geht, indem er seine Wunder als Zeichen beschreibt. Die Leute, von denen wir in Johannes 6 lesen, haben zwar das Wunder Jesu bei der Brotvermehrung erlebt, aber sie haben nicht verstanden, dass das nur ein Zeichen war. Wozu ist ein Zeichen da? Es deutet auf das eigentliche Ziel hin. Wenn Sie in den Urlaub fahren, halten Sie auch nicht mit Ihrer ganzen Familie an einem Wegweiser zum Zielort mit der Bemerkung: Wir sind da, auspacken, Schatz. Sie fahren weiter, bis Sie an Ihr eigentliches Ziel kommen. Das Schild weist nur in die richtige Richtung, hin zum wahren Ziel. Genauso ist es in Johannes' Geschichte. Der physische Segen des Brotes, das Wunder, sollte auf eine viel tiefere geistliche Wahrheit hinweisen, nämlich auf Jesus selber. Christus sagt tatsächlich: Ihr begreift es nicht. Eure Aufmerksamkeit gilt dem Brotwunder, als ob das Brot letztlich das wäre, was ihr für euer Leben braucht. Ihr Hunger war gestillt worden, aber sie waren noch nicht wirklich satt geworden. Was verbarg sich hinter dem Interesse der Menge an Christus? Was wollten die Leute wirklich? Mit anderen Worten, welche Art von Messias hofften sie, in ihm zu finden? Es scheint, als suchten diese Leute Jesus nicht in demütiger Unterwerfung und mit Bereitschaft, ihm zu folgen, wohin auch immer er führen würde. Stattdessen hofften sie, Christus würde ihnen das geben, wovon sie glaubten, es sei nötig für ihr Leben. Folglich entsprang ihre Suche nach Christus nicht der Liebe zu ihm, sondern ihrer Eigenliebe. Was ist ihr Traum? Wenn Sie Ihr Leben betrachten, so wie die Wünsche für Ihre Ehe, mit welchem Traum kommen Sie dann zu Jesus? Ihrem oder seinem? Haben Sie die gleichen Vorstellungen wie er für Ihre Ehe? Oder sieht Ihre persönliche Vorstellung eine Traumehe vor, mit dem perfekten Ehemann oder der idealen Ehefrau? Wonach sehnen Sie sich am meisten? Nach der Erfüllung Ihres eigenen Traums oder nach Jesus selber, seiner Freude, Liebe und perfekten Herrschaft über Ihr Leben? Manchmal müssen wir uns an das erinnern, was Jesus uns gab, als er sich selbst opferte, als unser Erretter. Denken Sie einmal über die Botschaft aus 1. Petrus 1, die Verse 3 bis 5 nach. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden, durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Petrus sagt uns: Versteht ihr eigentlich, um was es wirklich geht? Ihr seid auserwählt zur Errettung durch Gottes Erbarmen. Eure Sünden sind vergeben, ihr seid ein Teil von Gottes Familie. Und damit nicht genug. Auf euch wartet ein Erbe, das niemals verdirbt, zugrunde geht oder verschwindet. Petrus erinnert uns an die Vergangenheit. Wir haben Vergebung durch Gottes Erbarmen. Und wir haben die Aussicht auf dieses Erbe. Das ist die Zukunft. Die meisten würden wohl zustimmen, dass das wirklich wunderbar ist. Aber was geschieht dazwischen, im Hier und Jetzt? Petrus antwortet uns beginnend in Vers 5, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden, durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen, mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Was sagt uns Petrus über das Jetzt? Und was heißt das für unsere Ehen? Er sagt uns, dass es im Jetzt um etwas viel Tieferes geht, als darum, morgens mit einem Lächeln aufzustehen, um romantische Wochenenden oder ein erfülltes Intimleben. Petrus lehrt uns, dass Gott bereit ist, diese scheinbar wesentlichen Aspekte der Ehe auf den zweiten Platz zu verweisen, um etwas Größeres, Erfüllenderes und Tieferes in unserem Leben zu schaffen. Echten Glauben. Das ist es, worum es Gott geht inmitten aller schmerzlichen Erfahrungen, die uns zweifeln lassen, ob er uns wirklich liebt und unsere Gebete hört. In Zeiten, in denen wir uns dabei ertappen, andere Gläubige oder sogar Ungläubige zu beneiden. Gott lässt solche bedrückenden Erfahrungen zu in unserem Leben, weil er mit uns noch nicht fertig ist. Mitten in diesem Prozess zeigt er uns das Ziel unseres Glaubens, die Errettung unserer Seelen. Und wir müssen lernen, dass unsere Antwort nicht lautet: Gott, warum ich? Sondern: Danke, Gott, gib mir mehr davon. Ich will all das, was du meinst, dass ich brauche. Ich verstehe jetzt, dass mein augenblicklicher Kampf trotz allem kein Fehler ist. Der Grund dafür ist deine perfekte und erlösende Liebe. Diese Art von Antwort ist uns nicht in die Wiege gelegt worden. Sie geht gegen das, was tief in unserem sündigen Herzen liegt. Was wir uns wünschen, ist nicht nur ein leichtes Leben, sondern das Paradies auf Erden. Das größte Marketingkonzept unserer westlichen Kultur ist derzeit der All-Inclusive Urlaubsort. Man bezahlt sein Geld und bekommt, was immer man sich wünscht, wann immer man es wünscht. Jemand erklärte mir ein solches Angebot einmal folgendermaßen: Es beinhaltet das Gebot von 12 Mahlzeiten pro Tag. Er sagte, die letzte Mahlzeit gibt es um Mitternacht. Aber ab 2 Uhr kannst du, wenn du willst, Pizza aufs Zimmer bestellen. Klingt nach Spaß in meinen Ohren. Niemand kann Nein zu einem sagen. Man kann zu jeder bestimmten Zeit bestimmen, was immer man will. Wenn Gott wirklich wollte, dass das Leben ein Kurort wäre, dann würde es so aussehen. Aber wir müssen das Leben im Hier und Jetzt mit anderen Augen betrachten und sehen, dass Gott jeden von uns an einen von ihm gewählten Ort gestellt hat. Der Segen, den Gott ihnen in ihrer Familie, ihrer Ehe oder in ihrem physischen Leben gibt, soll auf einen tieferen und erfüllenderen Segen hinweisen. die Gegenwart des Herrn Jesus Christus in ihrem Leben. Er ist Leben in Fülle, nicht ihr Mann oder ihre Frau, ihr Haus oder ihre Kinder. Wir dürfen Jesus Christus unser Eigen nennen und wir gehören ihm. Unser tiefstes Verlangen. In Johannes 6 sagt Jesus: Ich bin das Brot des Lebens. Wir müssen uns fragen, welches Brot ist es, mit dem ich meinen Hunger stillen will? Welches Brot soll meine Lebensgrundlage sein? Nun, ich sage nicht, dass wir nicht bemüht sein sollten, unsere Ehen und Familien zu verbessern, aber ich denke, dass wir das Wesentliche übersehen können. Wir können wie Leute sein, die Jesus suchten, weil sie eigentlich nur wollten, dass er ihren Magen füllte. Kommen Sie zu Jesus, weil Sie an Ihrem Traum festhalten und hoffen, dass Jesus Ihnen irgendwie helfen wird, ihn zu verwirklichen. Wenn das alles ist, was Sie von ihm wollen, dann werden Sie furchtbar enttäuscht sein, wenn Ihre Träume nicht wahr werden. Wenn Sie für irdisches Brot leben und es zur Grundlage Ihres Lebens machen, haben Sie ein großes Problem, wenn Sie es nicht bekommen. Wenn Sie aber für geistliches Brot leben, mit dem Ziel, eine tiefere Gemeinschaft mit Jesus Christus zu haben, dann wird Ihre Ehe zu einem wunderbaren Ort, um das auszuleben. Wenn zwei Menschen hingegeben an Christus leben, mit dem Verlangen, ihn besser, vollkommener und tiefgehender zu kennen, dann werden sie eine Einheit und Intimität kennen, die Ungläubige nicht erfahren können. Ihr Leben wird dann zu einem Ausdruck von Lobpreis, Anbetung und Ehre Gottes. Nur, wenn sie lernen, ihr eigenes Ego aus dem Weg zu räumen, wird es möglich für sie, eine Einheit im Geist als Gottes Kinder zu erfahren. Daraus wird eine befriedigendere Einheit als Mann und Frau folgen. Menschen, die nur auf das physische Brot fixiert sind, werden sich schlussendlich gegenseitig verzehren, weil physisches Brot niemals vollkommen sättigen kann. Sie werden zu einem Parasiten für ihren Partner, der ihm das Blut aussaugt. Aber ihr Partner wird ihnen nie genug geben können. Es gibt nur ein wahres Brot, Jesus. Und wir werden Leben finden, indem wir uns von ihm nähren, durch Glauben. Wissen Sie, was geschah, als Jesus diese Botschaft verkündigte? Als er sagte, es sei denn, jemand äße sein Leib und trinke sein Blut, so könne er in das Himmelreich kommen. Nicht nur die Menge verließ ihn, sondern auch viele seiner Jünger. Im Grunde sagten sie, Herr, das ist eine harte Lehre. Und das ist es, nicht wahr? Wenn Träume zerbrechen. Ich sprach einmal mit einer Dame, die schon viele Jahre verheiratet war. Sie war mit einer Person verheiratet, die ich, ganz ehrlich, als schlechten Mann bezeichnen würde. Er war zornig und suchte sowohl zu kontrollieren als auch zu manipulieren. Er sagte und tat Dinge, die verletzten. Sie hatte sich den perfekten Ehemann erträumt, ihn aber sicher nicht bekommen. Mittlerweile war sie so verbittert darüber, dass andere Frauen in ihrer Gemeinde so gesegnet waren, dass sie sagte, es sei ihr unmöglich, noch zur Gemeinde zu kommen. Sie kam sich vor, als hätte Gott sie verlassen, und dieses Gefühl war so stark, dass sie weder in der Bibel lesen noch beten konnte. Während ich ihr zuhörte, wünschte ich, sie möge ihre Identität in Christus verstehen. Ich wollte, dass sie erkannte, dass unser Herr Liebe ist, eine Zuflucht und Kraft, eine allgegenwärtige Hilfe in der Not. Also fing ich an, ihr Bibelstellen vorzulesen, die von Gottes erstaunlicher und überströmender Liebe sprechen, und mitten in einem Vers sagte sie: Stopp! Sagen Sie mir nicht noch einmal, dass Gott mich liebt. Ich will einen Mann, der mich liebt. Dabei schlug sie mit ihrer Faust auf den Stuhl. Ihr Traum war definitiv zerbrochen. Was hatte sie für eine Wahl? Was für eine Reaktion erwartete Jesus von ihr in ihrer Situation? Lassen Sie uns versuchen, diese Frage zu beantworten, indem wir uns selbst anschauen. Wenn sich Ihre Träume vor Ihren Augen in Luft auflösen, wie würden Sie reagieren? Seien Sie ehrlich, würden Sie in Selbstmitleid verfallen, mit Schuldzuweisungen um sich werfen, sich in Neid und Begierde verzehren, an der Güte Gottes zweifeln, sich schwer tun, Ihre Bibel zu lesen, zu beten, mit anderen Gemeinschaft zu haben und anzubeten? Derartige Antworten offenbaren Ihren Hunger nach irdischem Brot. Wie können wir anders werden? Die Schrift gibt uns ein wertvolles Beispiel im Buch Habakuk, einem Propheten des Alten Testamentes. Habakuk sah sich Gottes Volk an und sagte zu Gott: Gott, ich verstehe nicht, was hier vor sich geht. Du lässt zu, dass dein Volk so böse ist. Du bist doch heilig. Ich verstehe nicht, was du da tust. Warum greifst du hier nicht ein? Und Gott sagte: Okay, ich werde eingreifen. Ich werde ein böses, gewalttätiges Volk von Norden schicken, das sie auslöschen wird. Darauf sagte der Prophet: Was? Er hatte an Erweckung gedacht. In seinem Katalog stand nichts von Gericht. Er sagte: Gott, wie kannst du das tun? Wie kannst du ein Volk, das noch schlechter ist als wir, dazu benutzen, uns zu strafen? Das ergibt keinen Sinn. Doch nachdem Habakuk diesen Kampf mit Gott gekämpft hatte, begann Gott ihm, seine Macht und Herrlichkeit zu zeigen. In der Tat wurden Gottes Liebe und Fürsorge so real für Habakuk, dass er sein Buch mit diesen kraftvollen Worten beendete. Denn der Feigenbaum wird nicht ausschlagen und der Weinstock keinen Ertrag geben. Die Frucht des Ölbaums wird trügen und die Felder werden keine Nahrung liefern. Die Schafe werden aus den Hürden getilgt und kein Rind wird mehr in den Ställen sein. Ich aber will mich freuen in dem Herrn und frohlocken über den Gott meines Heils. Gott, der Herr, ist meine Kraft. Er macht meine Füße denen der Hirsche gleich und stellt mich auf meine Höhen. Welches Volk hat er dort beschrieben, das von der Landwirtschaft lebt? Es ist nichts übrig geblieben, keine Pflanzen, keine Bäume, keine Tiere. Habakuk sieht die Zerstörung und reagiert mit Freude. Wenn Ihr Traum von Ehe zerbräche und diese Ihnen trocken und karg erschiene, können Sie immer noch erhobenen Hauptes sagen: Die Freude erfüllt mich, denn der Herr ist der Herr meines Lebens. Es ist großartig und inmitten meiner Kämpfe habe ich ihn. Es ist in der Tat möglich, Jesus so zu kennen, aber es erfordert, dass wir uns entscheiden. Werden Sie Ihren eigenen Traum folgen oder den, den der Herr für Ihr Leben hat? Die Realität sieht so aus: Gottes Güte, Liebe, Kraft, Stärke und Herrlichkeit und ihre Berufung ändern sich auch dann nicht, wenn ihre Situation trostlos und leer scheint. Er ist immer noch da und er stillt den Hunger. Wonach verlangen Sie heute am meisten in Ihrem Herzen? Möge es Christus sein. Wenn Sie nach ihm verlangen, wird Ihre Ehe Ihnen wunderbare Gelegenheiten geben, gemeinsam zu wachsen in der Heiligkeit. Diese Gelegenheiten mögen sich in harten Zeiten ergeben. Das Leben mag kein Paradies sein. Aber schlussendlich werden Sie und Ihr Partner Christus ähnlicher und ihm viel näher sein. Wessen Traum jagen Sie nach? Möge Gott uns helfen, zu Menschen zu werden, die das Zeichen hinter dem Wunder sehen, die auf irdischen Segen sehen und sagen, diese Segnungen zeugen von einer tieferen, vollkommeneren Gegenwart Jesu in meinem Leben. Ich will, dass es in meinem Leben um Beziehungen, Gemeinschaft, Ergebenheit, Liebe und Gehorsam gegenüber meinem kostbaren Herrn Jesus Christus geht. Der Messias ist gekommen. Lasst uns ihm durch Glauben folgen. Lasst uns, ungeachtet unserer Ehesituation, morgens aufstehen und sagen, ich bin von der Freude erfüllt. Ich bin ein Kind des Königs aller Könige und des Herrn aller Herren. Er ist mein Leben. Ich will ihm im Glauben folgen. Herr, es ist so leicht, uns von unseren eigenen Wünschen und Träumen gefangen nehmen zu lassen. Es ist so leicht zu glauben, du seist dafür verantwortlich, dass unsere Träume in Erfüllung gehen. So leicht, die Begeisterung der Menge zu teilen und den Blick dafür zu verlieren, welche geistliche Wahrheit hinter dem Wunder steht. Herr, es ist mein Gebet, dass wir nicht unseren eigenen Hoffnungen und Träumen folgen, sondern einen wahren Hunger und Durst nach Jesus Christus. Wir wollen, dass Christus in jedem Zimmer unseres Zuhauses herrscht. Wir möchten, dass Christus in den dunkelsten Winkeln unseres Herzens regiert. Wir wollen in freudiger Ergebenheit leben und dich durch Glauben zu unserer Lebensgrundlage machen. Mögen wir Freude, Glauben und Mut haben, auch wenn uns das physische Brot versagt bleibt. Mögen wir in solchen Anfechtungen sagen, danke Herr für deine Liebe. Du bringst dein erlösendes Werk zu Ende. Gott, hilf uns. In Jesu Namen. Amen.